Wach und wichtig. Der schöne Morgen mit Marco Seifert.
Und schon ist Mittwoch. Guten Morgen an diesem 15. März. Seit wie vielen Jahren beklagen wir alle schon die Bildungsmisere in Deutschland? Marode Gebäude, zu wenig Lehrerinnen und Lehrer, kaum Reformen im Bildungsbereich. Jetzt hat FDP-Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger einen neuen Anlauf unternommen und zum Bildungsgipfel eingeladen. Die Forderung, dass Olaf Scholz jetzt übernehmen soll, kommentiert Christine Dankbar von der Berliner Zeitung. Muss Bildung jetzt Chefsache werden? Unser Wirtschaftsexperte Nicolas Liefen spricht mit Tom Böttcher und mir unter anderem über die Frage, was sich wirklich hinter der in der EU diskutierten Sanierungspflicht für Immobilien verbirgt. Schon mal so viel, es gibt keinen Grund zur Panik. Los geht es aber mit dem sogenannten Bildungsgipfel und der Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
Es muss jetzt was passieren, weil Bildung die Grundlage ist. Und das können wir eben nur, indem wir auch manchmal tradierte Rollen, die wir in der Vergangenheit gelebt haben, hinter uns lassen und wirklich in einen Reformprozess starten.
So richtig gestartet ist auf dem Bildungsgipfel aber nichts, der seit gestern in Berlin läuft und zu dem FDP-Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger eingeladen hatte. Die meisten BildungsministerInnen der Länder sind gar nicht erst zum Treffen erschienen. Fragt man LehrerInnen an den Schulen, scheint die Bildung in Deutschland ein grundsätzliches Problem zu haben. Schulleiterin Miriam Pech.
Es muss eigentlich ein eklatanter Reformwechsel erfolgen und natürlich braucht man dafür auch Investitionen und zwar in einer deutlichen Größenordnung. Ich denke da meinetwegen an ein Sondervermögen, wie es jetzt gerade auch für die Rüstung irgendwie aufgelegt wurde.
Gestern und heute beim Bildungsgipfel mit dabei ist Maike Finnern, Vorsitzende der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft.
Guten Morgen, Frau Finnern.
Ja, guten Morgen, Herr Böttcher, guten Morgen, Herr Seifert.
Guten Morgen.
14 von 16 Bildungsministerinnen und Ministern sind gar nicht erschienen. Wir haben es gehört, dabei ist Bildung Ländersache. Begründet wurden die Absagen unter anderem damit, dass es sich um eine Showveranstaltung handle. Waren Sie nach Ihrem Eindruck gestern auf einer Showveranstaltung?
Naja, also dass der Bildungsgipfel nicht das ist, was wir alle unter einem Bildungsgipfel uns vorstellen, das war, glaube ich, im Vorfeld in der Tat klar. Also diese dreistündige Veranstaltung mit einem Kurzvortrag oder einem Vortrag von Herrn Pant und zwei Paneldiskussionen ist sicherlich nicht das, was unter Bildungsgipfel zu verstehen ist. Und wir haben das im Vorfeld ja auch sehr deutlich kritisiert. Die Frage ist nur, ob es schlau ist, gar nicht hinzugehen, weil das natürlich die Gräben noch mal weiter aufreißt. Also insofern finde ich das auch ein schwieriges Signal.
Ein Hauptproblem der Bildung in Deutschland ist fehlendes Personal. Wo soll das herkommen?
Das ist in der Tat eins der ganz großen Probleme, was alles andere überlagert. Ich würde aber noch die Chancenungleichheit dazusetzen, die uns wirklich jetzt schwer auf die Füße fällt. Und das Personal, ich glaube, da geht es nur über wirklich echte Verbindlichkeiten. Ich finde, man muss über einen Staatsvertrag Lehrkräftebildung reden, in dem klar ist, welche Länder wie viel ausbilden. Wir müssen aber insgesamt auch die Ausbildung angucken. Also das geht nicht mit einem Schnips, sondern wir müssen gucken, wie kriegen wir die Arbeitsbedingungen an den Schulen attraktiver, dass junge Menschen sich wieder für diesen Beruf entscheiden, mehr junge Menschen sich für diesen Beruf entscheiden. Wie kriegen wir aber auch die Studienbedingungen und die Beratungssituationen an den Hochschulen so hin, dass diejenigen, die ein Lernstudium anfangen, zu größeren Teilen dieses auch beenden. Wir haben ja im Moment Abbruchquoten von bis zu 50%. Da ist viel zu tun. Und letztlich muss man gucken, wie kriegen wir vielleicht auch im Studium Praxis und Theorie nochmal mehr verzahnt, damit die Leute einfach nochmal mehr schon guten Kontakt auch zu den Schulen haben. Ich glaube, das Paket macht es.
Ja, am Ende geht es ja auch immer um Geld. SPD-Chefin Saskia Esken und andere haben ein Sondervermögen Bildung in Höhe von 100 Milliarden Euro gefordert. Was würde das konkret bringen?
Ja, also dieses Bildung, die 100 Milliarden Euro Sondervermögen für Bildung. Ich bin sehr froh, dass darüber jetzt diskutiert wird. Ich glaube, das kann man nur in dem Sinne einsetzen, als dass es zum Beispiel für Schulgebäude, Sanierung von Schulgebäuden eingesetzt wird. Wir brauchen auch da, glaube ich, eine doppelte Strategie. Auf der einen Seite eben so ein Sondervermögen. Wir haben ja in unterschiedlichen Zusammenhängen wirklich katastrophale Bauten. Wir müssen dorthin kommen, dass Schulbauten, dass Sporthallen, dass Schwimmhallen die Vorzeigegebäude in den Kommunen sind, damit Schülerinnen und Schüler sich da wirklich auch wohlfühlen. Und dafür können die 100 Milliarden gut sein, die man dann über 10 Jahre meinetwegen abrufen kann, weil man ja gar nicht alles auf einmal verbauen kann. Aber da werden die vollkommen mit aufgebraucht. Wir brauchen aber auch eine andere Bildungsfinanzierung.
Es gibt ja noch so eine frustrierende Zahl. 2021 haben fast 50.000 Jugendliche ihre Schulzeit ohne Schulabschluss beendet. Und die Zahl ist jedes Jahr auf einem ähnlichen Niveau. Genau. Wie kann diese Situation verbessert werden?
Ja, also das ist in der Tat sehr dramatisch, weil die Zahl seit vielen Jahren genau auf diesem Niveau ist und sich nichts tut. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also einmal muss man gucken, wie können wir die Schulen nochmal anders ausstatten, gerade die Schulen, die eben nur eine Sekundarstufen 1 Abschluss, also die einen Sekundarstufen 1 Schulabschluss bieten. Wie kann man die nochmal anders unterstützen? Wie können wir da nochmal Sozialarbeit, wie können wir aber auch Quartierssozialarbeit vielleicht hinkriegen, also aufsuchende Sozialarbeit, wie können wir, mit welchen Modellen können wir solche SchülerInnen auch nochmal anders motivieren, wirklich bei der Stange zu bleiben? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich diese Schulen nochmal genau anguckt, weil das ein grundsätzlicher Problem ist. Wir denken ja sehr oft gymnasial. Und wir haben aber 60% der SchülerInnen an Schulen, die nicht Gymnasium heißen. Und da müssen wir anders hingucken.
Jetzt hat also die Bundesbildungsministerin zu einem Bildungsgipfel geladen. Die Erfolge sind erwartungsgemäß überschaubar. Weiterhin macht jedes Bundesland das, was es möchte. Und nach einem Regierungswechsel im jeweiligen Bundesland ändert sich dann auch wieder einiges. Jetzt hat gerade der bayerische Wissenschaftsminister Markus Blume von der CSU gesagt, Bildungszentralismus wird es mit uns nicht geben. Das passt nicht zu Deutschland. Dennoch die Frage, muss Bildung in Deutschland endlich vereinheitlicht werden, also am Ende in die Verantwortung des Bundes?
Na, ich glaube, das wird nicht funktionieren in die Verantwortung des Bundes. Und nur weil es jetzt dann zentral ist, ist auch nicht alles besser. Aber wir brauchen eine Neuaufstellung des Föderalismus. Das glaube ich sehr wohl. Und wir kommen nicht weiter damit, wenn wir auf die gesamte Republik gucken, wenn Länder wie Bayern immer sagen, wir gehen einen extra Weg. Wenn Länder wie Bayern sagen, wir werben Lehrkräfte bei anderen Bundesländern ab, indem wir ihnen noch mehr bezahlen. Das wird nicht funktionieren. So kommen wir gesamt gesehen nicht weiter. Insofern, ja, wir brauchen, glaube ich, eine Reform des Föderalismus, wo klar ist, dass bestimmte Aufgaben zum Beispiel über Staatsverträge geregelt sind, wo dann auch alle sich dran halten müssen. Sonst kommen wir nie bundesweit zu Mindeststandards zum Beispiel. Gerade auch diskutieren wir sie im Ganztagsbereich.
Die Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ist beim Bildungsgipfel dabei. Über Wege zur besseren Bildung in Deutschland haben wir mit ihr gesprochen. Vielen Dank, Maike Finnan.
Sehr gerne.
Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
Heute ist Mittwoch, der 15. März 2023. Wir gratulieren einem kanadischen Filmregisseur, der vor allem für Horror- und Science-Fiction-Filme bekannt ist. Einer der bekanntesten ist Die Fliege. In seinem neuesten, auch wieder verstörenden Film geht es um die Menschen, die inzwischen Plastik verdauen können und den Schmerz abgeschafft haben. Heute wird David Cronenberg 80 Jahre alt. Genauso alt ist ein Mann, der zu den Mitbegründern der Funkmusik in den 60ern zählt. Im Jahr 1967 gründete er diese Band. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. Sly and the Family Stone. Happy Birthday an Sylvester Stewart, genannt Sly Stone, zu seinem heutigen 80. Geburtstag.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
Nach dreijähriger Corona-Unterbrechung öffnet China heute wieder seine Grenzen für Touristen. Wenn Sie ein noch gültiges Visum besitzen, das vor dem 28. März 2020 ausgestellt wurde, dürfen Sie dieses nutzen. In der offiziellen Mitteilung, die auf den Webseiten zahlreicher chinesischer Botschaften veröffentlicht wurde, wird nicht erwähnt, ob Impfbescheinigungen oder ein Corona-Test nötig sind. In China galt über viele Monate eine strikte Null-Covid-Politik, verbunden mit Massentests der Bevölkerung und Lockdowns in Millionen Städten. Im Dezember erfolgte eine abrupte Abkehr von dieser Strategie.
Fast direkt vor ihrer Haustür.
Inmitten massiver Proteste landet Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu heute in Berlin. Auch hier bei uns wächst angesichts umstrittener Reformpläne die Sorge um die Zukunft der israelischen Rechtsstaatlichkeit. Seit 10 Wochen gehen in Israel Menschen auf die Straße, um gegen die von der Regierung geplante Justizreform zu demonstrieren. Inmitten dieser wachsenden Proteste und der wachsenden Gewalt in den besetzten palästinensischen Gebieten setzt Netanyahu seine Europabesuche fort und wird von heute bis Freitag zu seinem ersten Deutschlandbesuch erwartet, wo er auch Bundeskanzler Olaf Scholz treffen wird.
Im weiten Rund.
Könnte heute Abend das europäische Fußballmärchen von Eintracht Frankfurt vorerst enden. Die Eintracht hatte in der vergangenen Saison in begeisternder Manier die Europa-Liga gewonnen. In dieser Saison das Achtelfinale der Champions League erreicht und dort das Pech gehabt, auf eines der aktuell formstärksten Teams zu treffen. Im Hinspiel setzte es gegen den SSC Neapel eine 0:2-Niederlage. Im heutigen Rückspiel in Neapel fehlen zu allem Überfluss auch noch der rot gesperrte Topstürmer Kolo Muani und die eigenen Fans. Neapel hat höchst umstritten die Auswärtsfans ausgesperrt. Was bleibt, ist Hoffen auf ein weiteres Frankfurter Fußballwunder. Ab 21 Uhr DAZN überträgt live.
Und auf keinen Fall vergessen.
Heute vor 50 Jahren wurde mit der Uraufführung von Liebesgrüße aus der Lederhosen das Genre der Lederhosenfilme begründet.
Liebesgrüße aus der Lederhosen. Ja, die sind in Bayern up to date.
Für alle, die in den 70ern nicht dabei waren, zitiere ich mal ganz kurz aus der Definition Lederhosenfilm auf Wikipedia. Die Komik lebt vom Missverhältnis zwischen äußerlicher Sittsamkeit und überbordener Triebhaftigkeit der Hauptfiguren. So, und dann gibt's heute auch noch ein anderes, sehr rührendes Kulturjubiläum. Oh, wie schön ist Panama mit Tiger und Bär.
Eine Kiste? Sie kommt aus Panama.
Panama? Noch nie gehört.
Ich auch nicht. Auf jeden Fall. Riecht es dort ganz sicher nach Bananen.
Janoschs illustrierter Kinderbuchklassiker Oh, wie schön ist Panama erschien heute vor 45 Jahren.
Du liebes Bisschen, das ist aber ein ganz schön langer Weg, Bär. Mindestens dreimal doppelt so lang, wie ich dachte.
Naja, aber am Ende wartet das Paradies auf uns, Tiger.
Das war die Radio 1 Tagesvorschau. Gut und Börse. Wirtschaft auf Radio 1 mit Nicolas Liefen.
Guten Morgen, Herr Liefen.
Einen schönen guten Morgen, hallo.
Morgen.
Angesichts der in Deutschland recht regnerischen und schneereichen letzten Tage und Wochen haben wir es fast vergessen, wie viel Dürre wir in den vergangenen Monaten gerade im Sommer auch hatten. Deswegen ist eine nationale Wasserstrategie geplant. Die ist heute im Kabinett großes Thema. Was können wir von dieser Strategie erwarten, Herr Liefen?
In der Tat. Und es geht ja nicht nur darum, dass Wasser fehlt. Es geht auch darum, dass wir ja Naturkatastrophen haben, wie im Ahrtal. Und was machen wir denn letztendlich damit? Dieser Plan. So auf den ersten Blick ist es erstmal so, dass der bis 2050 ausgelegt ist und im Prinzip die Versorgung und so weiter das sicherstellen soll. Das ist noch ein sehr, sehr langer Zeitraum. Aber wenn man das sieht, was da passiert, das ist eben die erste Wasserstrategie in dieser Form. Und man will einfach dafür sorgen, mit sehr, sehr vielen baulichen Maßnahmen, dass man das Wasser speichern kann. Unter anderem, dass man neue Grünflächen schafft, dass die Wälder wieder gesund gemacht werden, quasi kranke Wälder, dass man Betonflächen entsiegelt und vor allen Dingen auch, dass man Leitungen baut. Und zwar in Regionen, die wasserreich sind, in Regionen, die wasserarm sind, damit wir eben solche Zeiten überbrücken können. Das Problem ist einfach, das muss man dazu sagen, dass wenn man sich die Wasserverteilung anschaut, dann verbraucht die Industrie ungefähr 75% die Wirtschaft an Wasser. 25% gehen so für die öffentliche Wasserversorgung drauf. Das heißt, wir verbrauchen auch viel Wasser natürlich für die Körperpflege. Toilette gehen ungefähr 25% unseres Wasserverbrauchs. Spülen wir die Toilette runter. Aber der Großteil, wie gesagt, landet in der Wirtschaft und in der Landwirtschaft. Und das ist eben die Frage, was machen wir da? Was Beregnung angeht, was die Kühlung angeht. Die Energieversorgung braucht sehr, sehr viel Kühlung. Atomkraftwerke und so weiter, ja, werden abgestellt, aber die anderen Bereiche eben auch. Und was kann man da am Ende des Tages tun? Darum geht es in dieser kompletten Wasserstrategie. Eins muss man dazu sagen, es wird teurer werden für uns. Es wird für die Verbraucherinnen und Verbraucher teurer werden, weil viel Geld investiert werden muss und dieses Geld wird letztendlich natürlich von uns bezahlt werden müssen.
Wir kommen noch zu so einem Aufregerthema, das es jetzt gerade gibt. Zum Glück haben wir so jemanden mit einem kühlen Kopf wie Sie, der uns das mal erklären kann. Es geht um die Sanierungspflicht für Immobilien. Das EU-Parlament hat ja für strengere Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden gestimmt. Bis 2033 sollen alle Gebäude eine mittlere Effizienzklasse erreichen. Herr Liefen, was kommt denn jetzt wirklich auf Hausbesitzer und Mieter dazu?
Also es wird jetzt ein Haufen Panik geschürt, das muss man dazu sagen, aber es ist einfach so, dass diejenigen, die in Gebäude wohnen, die ungefähr 30 Jahre alt sind, also man sagt so nach 1990 gebaut wurden, die wird es erstmal gar nicht betreffen, sondern es sind die Gebäude, die in den 50er, 60er, 70er Jahren gebaut wurden, die quasi so gut wie gar keine Dämmung haben und da muss dann letztendlich was getan werden, aber ja, stimmt natürlich, das kostet unterm Strich sehr viel Geld und wenn wenn viele jetzt sagen, na ja, über die lange Laufzeit wird sich das rechnen. Ja, man muss dann am Anfang erstmal sehr viel Geld in die Hand nehmen. Ist überhaupt keine Frage. Die große Frage wird noch sein, wie wird das alles gefördert und werden die Leute am Ende des Tages entlastet? Und wenn man sich da die Töpfe anschaut, dann soll relativ viel Geld da sein. 150 Milliarden Euro aus dem Bereich der EU-Töpfe. Allerdings verteilt sich das eben auf die gesamte EU. Von daher ist noch fraglich, was es da gibt. Aber diese Panik, dass jetzt Leute aus ihren Häusern ausziehen müssen und so weiter, das kann man erstmal streichen. Was wahr ist dabei, ist natürlich, dass die Preise steigen werden für Dämmmaterial, für die Baumaßnahmen und so weiter und so weiter. Aber wie gesagt, es betrifft einen relativ kleinen Teil erstmal. Und wie gesagt, das, was an Pflichten ansteht, das sind noch nicht so große Maßnahmen. Sie erreichen diesen mittleren Standard relativ zügig. Von daher würde ich erstmal abwarten. Und wie gesagt, diese Panik ist im Augenblick wirklich fehl am Platz.
Herr Liefen, wie alt ist die Bruchbude, in der Sie leben?
11 Jahre.
Ah, dann sind Sie ja fein fresh. Raus.
Ja. Ich bin raus, ja.
Gut, dann bis morgen, Herr Liefen. Okay, tschüss.
Gut und Börse. Wirtschaft auf Radio 1 mit Nicolas Liefen.
Ja, Lehrermangel, Sanierungsstau, Digitalisierungswüste, alles Begriffe, die das deutsche Bildungswesen nur zu gut beschreiben. FDP-Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger erklärte daher gestern auf dem von ihr einberufenen Bildungsgipfel in Berlin:
Das nervt nicht nur die Eltern. Das nervt auch die Schülerinnen und Schüler und es nervt vor allen Dingen die Lehrkräfte, die wir so dringend brauchen.
Ja, doch auch wenn sich alle einig sind, dass es Veränderungen im Bildungswesen braucht, der Gipfel ist umstritten. 14 von 16 Bildungsministerinnen und Ministern aus den Bundesländern haben ihre Teilnahme abgesagt, zum Teil mit der Begründung, dass es sich um eine Showveranstaltung handle. Schon vor dem Start des Bildungsgipfels hat ein Kreis aus 50 Stiftungen, Verbänden und Gewerkschaften gefordert, die Bildung zur Chefsache zu machen. Olaf Scholz müsse sich einschalten.
Eins ist klar, der Mittwochskommentar mit Christine Dankbar.
Sie ist politische Korrespondentin bei der Berliner Zeitung. Guten Morgen, Christine Dankbar.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Bildung muss Chefsache werden. Ist der Ruf nach Olaf Scholz gerechtfertigt?
Ach naja, das ist halt immer dann so, wenn es alles verkorkst ist, dann ruft man nach dem Chef und wenn der nicht besonders präsent ist, erst recht. Aber ich würde sagen, es kommt darauf an, was man unter starker Führung und Chefsache versteht. Und wenn man damit jetzt meint, dass auf den Tisch gehauen werden soll und dass ein Machtwort gesprochen werden soll, dann kommt es vielleicht kurzfristig ganz gut an. Aber man muss sich doch auch ganz nüchtern fragen, wie nachhaltig da die Wirkung auch ist. Und wir haben beim Bundeskanzler ja tatsächlich schon ein Machtwort erlebt. Da ging es um die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke. Die Grünen und die FDP hatten sich monatelang gestritten und sind keinen Zentimeter vorangekommen, bis der Kanzler dann von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht hat. Er hat festgelegt, dass die AKWs bis April weiterlaufen. In der Situation war das damals auch folgerichtig, würde ich sagen. Olaf Scholz hat es dann auch regelrecht inszeniert. Wir Journalisten hatten nicht nur die Pressemitteilung in der Mailbox, sondern auch ein PDF vom Kanzlerbrief mit seiner geschwungenen Unterschrift. Das Original kommt bestimmt mal ins Deutsche Historische Museum, denn ich wette, das bleibt ein Einzelstück. Das macht er nicht nochmal, denn klar ist natürlich, Machtworte nutzen sich schnell ab. Seine Vorgängerin Angela Merkel hat in 16 Jahren übrigens nie auf die Richtlinienkompetenz zurückgegriffen. Und jetzt haben wir ja schon wieder Zoff in der Koalition. Da geht es nicht nur um den Bildungsgipfel, sondern so nebenbei schwelt ja auch noch dieser verkorkste Haushaltsstreit. Und das sind zwei ganz unterschiedliche Probleme, aber die haben eins gemeinsam. Es hätte da keinen Sinn, ein Machtwort zu sprechen. Beim Haushalt ist es so, die Ministerien wollen mehr Geld. Der Finanzminister sagt, er hat keins und er macht auch nur seinen Job. Das ist bei jedem neuen Etat so. Jedes Ressort stellt erstmal Maximalforderungen. Und dann heißt es natürlich, dann ist natürlich der Streit vorprogrammiert und in gewisser Weise ist er auch Teil der Inszenierung, in der es dann darum geht, für jeden das Beste rauszuholen. Bei uns kommt es natürlich als Streit an. Und wenn wir dann noch wie mit Christian Lindner und Robert Habeck zwei Drama-Queens haben, die sich gerne mal gegenseitig hochschaukeln, dann finden wir das am Anfang lustig, aber wenn dann wir die politische Debatte, wir Deutschen als Streit verorten, dann mögen wir das nicht mehr so. Vielleicht, weil wir es gerne stabil und sicher haben. Und wenn wir merken, dass sich die politischen Spitzenleute ständig in die Haare kriegen, dann finden wir das nach einer gewissen Zeit halt nicht mehr so schön. Und beim Bildungsgipfel ist es natürlich ähnlich. Da haben ja gestern sich lediglich 2 von 16 Bildungsministern eingefunden. Und einer davon hat sogar ein Machtwort der Ministerin eingefordert. Aber das ist so neben der Sache, das ist einfach relativ schwierig. Denn die zuständige Ministerin Bettina Stark-Watzinger von der FDP, die hat mit diesem Gipfel erstmal versucht, sowas wie starke Führung zu demonstrieren und ist damit gescheitert. Denn man muss leider sagen, es war auch ihre eigene Schuld. Die Ministerin wollte sich nämlich mit diesem Bildungsgipfel zunächst mal selber profilieren. Das ist auch gar nicht ehrenrührig, wenn es um so ein großes Problem wie die Bildung geht. Wenn man da eine tolle Sache anstößt, darf man dafür auch die Lorbeeren ernten. Aber der Bildungsgipfel, der war halt keine tolle Sache. Das Einzige, was Frau Stark-Watzinger dazu eingefallen ist, war die Idee, ein sogenanntes Team für Bildung ins Leben zu rufen. Dummerweise will da eben auch niemand mitmachen, denn für so ein Team für Bildung, das gibt es längst. Das heißt Kultusministerkonferenz und scheitert schon seit Jahren vor sich hin. Man braucht also kein zweites Gremium, das so glorreiche Ideen ausheckt wie die, den Lehrermangel zu beheben, indem man die Lehrkräfte, die man hat, einfach mehr und länger arbeiten lässt. Und spätestens an der Stelle sollte man sich dann endgültig klar machen, manche Probleme sind so groß, die kann man nicht von oben lösen und schon gar nicht auf einen Schlag. Das ist nämlich das, was diese landläufig starke Führung gerne suggeriert. Wir machen einen Befreiungsschlag und dann ist alles besser. Im Fall der Bildung, und das ist ja eins unserer größten Probleme in Deutschland, da würde starke Führung aber was ganz anderes bedeuten. Da geht es nicht um ein großes Projekt, für das eine Führungsfigur im Rampenlicht steht. Und wenn man jetzt noch einen Staatsvertrag macht, wie es da gestern und eben auch in den Nachrichten bei euch gefordert wurde, das wird alles vor Ort nichts voranbringen. Für eine echte Reform in der Bildung braucht man kompetente, uneitle und unerschrockene Leute, die anderen kompetenten und uneitlen Leuten Rahmenbedingungen schaffen, damit viele kleine Projekte gelingen. Aber in der Politik ist es natürlich eine ganz verrückte Vorstellung von Führungskraft.
Der Mittwochskommentar mit Christine Dankbar von der Berliner Zeitung. Vielen Dank.
Gern geschehen.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Zara Leander, Schauspielerin und Sängerin. Selbstironie ist der beste Selbstschutz.
Ende der Denkpause.
Jetzt sind Sie hoffentlich wach und wissen alles Wichtige, was Sie für den heutigen Mittwoch brauchen. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Kommen Sie gut durch den Mittwoch.
Wach und wichtig, der schöne Morgen. Montag bis Freitag, immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.